You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
Let's do it later.
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy?
Fall Guy.
That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Willkommen zur 203. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds. Wie versprochen, jetzt kurz vor der NBA-Draft kommt noch der Pod über alle Trades, die bis zu diesem Zeitpunkt stattgefunden haben. Früher habe ich es leider nicht geschafft. Ich habe heute Nachmittag endlich meine Masterarbeit abgegeben, nachdem ich da jetzt so ungefähr seit einem Jahr dran gearbeitet habe. Angemeldet habe ich sie am 1. April. Die Deadline wurde dann noch mehrmals verschoben aufgrund von Corona. Alle Bips hatten ja auch zu und so weiter. Und heute habe ich das Ding endlich hinter mich gebracht. Jetzt auch die letzten Tage unter widrigsten Umständen danach dran gearbeitet, muss ich sagen. Denn es kam ein Trade nach dem anderen, seit das Transaction-Moratorium am Montag endlich aufgehoben wurde, die ersten Trades seit der Deadline im letzten Februar. Chris Paul spielt jetzt für meine Phoenix Suns. Ich freue mich drüber, aber ich habe auch ein weinendes Auge, muss ich zugeben. Die meisten Hörer werden es mitbekommen haben. Ich bin riesiger Kelly Oubre-Fan und auch ein großer Ricky Rubio-Fan und die sind jetzt beide leider weg. Darüber werde ich auf jeden Fall sprechen. Dann die Milwaukee Bucks haben einen heftigen Trade gemacht. Jrue Holiday reingeholt und dafür könnten die New Orleans Pelicans bis zu 5 First-Round-Picks der Bucks bekommen, den dieses Jahr, der eigentlich mal den Indiana Pacers gehört hat, der kam letztes Jahr für Malcolm Brogdon, und dann noch, je nachdem wie es läuft, eventuell jeden einzelnen First-Round-Pick zwischen 2024 und 2027. Das ist noch eine Weile hin. Darüber werde ich auf jeden Fall sprechen. Bogdanovic kommt noch nach Milwaukee im Sign-and-Trade gegen Dante DiVincenzo. Robert Covington geht für Trevor Ariza nach Portland. Und jetzt gerade vorhin kam noch ein kleiner Trade rein. Die Knicks haben sich jetzt schon in der Draft nach oben getradet. Und zwar bekommen sie den 23. Pick von den Utah Jazz und schicken dafür ihren 27. Pick und 38. Pick rüber nach Utah. So, bevor es gleich losgeht, muss ich mich auf jeden Fall noch bedanken bei all den lieben Menschen, die seit meinem Aufruf letztes Wochenende hier Supporter geworden sind und Jeden Tag NBA jetzt auch finanziell unterstützen auf Steady. Außerdem gab es 2 Reviews bei Apple Podcasts. Da gibt es auch nach wie vor einen Shoutout, wenn ihr mir da eine schreibt. Perfekt und 5 Sterne bekommen von DanZoo373. Er schreibt, Jonathan weiß, wovon er spricht, bringt Stats und Verständlichkeit genauso perfekt zusammen wie Inhalt und Unterhaltung. Zudem kommen neue Folgen absolut zuverlässig und regelmäßig. Die wechselnden Gäste bringen eine gute Abwechslung in den Podcast und bereichern das Format. @Jonathan, der Weg zur Arbeit ist wegen deines Podcasts viel angenehmer geworden. Danke und viel Erfolg bei deiner Masterarbeit. Hey, vielen Dank für deine Review. Masterarbeit ist jetzt vorbei. Wie gesagt, ich bin gottfroh, bin total im Arsch, ehrlich gesagt auch. Also mir geht's gerade ganz komisch. Einerseits total hyped, weil endlich geschafft und heute Nacht ist Draft und Tobi kommt jetzt gleich, den hole ich gleich hier nach der Aufnahme vom Bahnhof ab. Und auf der anderen Seite bin ich total durch, bin auch gerade voll müde geworden, habe schon wieder einen Kaffee hier vor mir stehen. Ich weiß nicht, wie viel Kaffee ich konsumiert habe über die letzten Wochen und vor allem jetzt seit Ende letzter Woche ungefähr. Ich muss halt auch zugeben, dass ich zwischen Donnerstag und Sonntag fast gar nichts für die Masterarbeit gemacht habe, weil ich halt diese ganzen Draftpots hier vorbereitet habe, weil ich da halt auch total Bock drauf hatte. Einerseits natürlich auch ein bisschen Pflichtgefühl euch Hörern gegenüber, andererseits selber mega Bock gehabt und mit den Jungs halt schon die Termine ausgemacht gehabt und so, und ich war da auch ein bisschen optimistisch, zu optimistisch, dass ich nach den Aufnahmen, nachdem ich den Pod dann hochgeladen habe, ja vielleicht noch was hinbekomme, aber ehrlich gesagt ist dann immer mehr oder weniger der ganze Tag drauf gegangen für Vorbereitung vom Podcast, Aufnahme an sich, dann mit den Jungs noch an Skype gequatscht davor und danach noch nachbearbeitet im Podcast und dann rausgehauen, und dann war ich meistens so durch, dass es da nicht mehr so viel ging, ehrlich gesagt. Und umso stressiger war es dann halt die letzten Tage. Ich habe von Montag auf Dienstag auch gar nicht geschlafen, muss ich zugeben, einfach durchgemacht. War auch nötig, weil sonst hätte ich es einfach nicht hinbekommen, und dann war ich halt Dienstagabend, gestern Abend auch entsprechend durch. Bin dann relativ früh ins Bett gegangen, heute Morgen um 5 nochmal aufgestanden, das Ding fertig gemacht und vorhin endlich ausgedruckt und abgegeben. Und jetzt mal schauen, was Frau Doktor und Herr Professor davon halten, aber das erfahre ich leider erst in einigen Wochen. Zweite Review, 10 von 10, schreibt er und hat 5 Sterne gegeben. Der Ex-Kawhi Leonard, Ex. Gute Gäste, Hammer Stimme, einfach der beste Podcast für Basketballfans. Eher für Erfahrene, aber auch Casuals kommen schnell rein. Fachlich einfach top, aber trotzdem nicht zu trocken. Kuss geht raus. Ja, vielen Dank, also wirklich geile Reviews, muss ich echt sagen. Das erwärmt mein Herz. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Bessere Rezensionen kann ich mir echt nicht erträumen. So, und die andere wichtige Sache, natürlich die Supporter, die dazugekommen sind. Das sind echt einige jetzt. Wir haben jetzt schon fast 100. Neulich waren es noch 80 ungefähr. Jetzt habe ich 96. Und auch von Bankspielern über Starter bis Allstars wieder alles dabei. Alle drei Pakete auf steadyhq.com/jeden-tag-nba wurden hier genutzt. Allstar ist jetzt der Gary Scholl, Daniel Unger und Dustin Schmidt. Die haben alle ein All-Star-Paket abgeschlossen, direkt für ein ganzes Jahr. Vielen, vielen Dank, Jungs. An Startern sind neu dazugekommen der Arne Kassens. Ah, Florian Stripp ist auch noch All-Star geworden, den hatte ich gerade nicht genannt. Ja, Arne Kassens ist Starter geworden, genauso wie Christian Mautes, Lukas Zanzinger, Dennis Kara und Steven Vaughn. Und 2 Backspieler haben wir auch noch bekommen, Stefan Kirchhoff und Martin Wimmer. Ja, tausend Dank, Jungs. Wie gesagt, ohne euch, ohne euren Support und hoffentlich noch ein paar mehr, die dazukommen, kann ich jeden Tag NBA einfach nicht auf dem Niveau machen, kann nicht einen Daily Podcast draus machen, 5 Folgen die Woche, 20 Folgen im Monat, sowas in der Art. Und was ich contentmäßig mache, das wisst ihr ja mittlerweile, ich würde es gern weitermachen. Und es geht halt nur, wenn ich hier noch ein paar Supporter reinbekomme mit der Zeit. Und wenn es so weitergeht, dann kann ich euch versprechen, dass es auf jeden Fall weitergeht. Also wenn da wirklich innerhalb weniger Tage so viele Supporter dazu kommen, wenn ihr auch supporten möchtet. Und mir haben jetzt auch wieder 2, 3 Jungs geschrieben, hey, cool, dass du nochmal dazu aufgerufen hast. Ich habe schon ewig mit den Gedanken gespielt. Habe es einfach nie gemacht. Ich weiß auch nicht warum. Gut, dass du gesagt hast, dass es jetzt gerade wichtig ist. Dann habe ich es einfach mal gemacht. Und es ist nicht meine Lieblingsaufgabe, Leute drum zu bitten, meinen Podcast finanziell zu unterstützen. Das könnt ihr mir glauben. Mir wäre es viel lieber, wenn es irgendwie anders laufen würde, wenn ich mich vor Sponsoren kaum retten könnte oder so. Aber wie gesagt, Sponsoren ist immer so eine Sache. Das sind immer nur ein paar Folgen und ich weiß nicht, wie es danach weitergeht. Und wenn ich halt hier dieses Grundeinkommen wenigstens hätte, dass ich wenigstens weiß, ich kann meine Miete zahlen und halt irgendwie meine Grundkosten abdecken jeden Monat durch die Supporter, das wäre halt schon mal richtig cool. Da kommen wir jetzt dann langsam immer näher hin, sind es bei knapp 500 Euro, aber wie gesagt, da gehen halt noch Steuern und Gebühren und so ab, sodass nur ungefähr ein bisschen mehr als die Hälfte halt bei mir ankommt. Deswegen ein paar brauchen wir noch. Wenn ihr auch supporten wollt, dann könnt ihr auch einfach auf den Link klicken hier in der Podcast-Beschreibung. So, und jetzt gucken wir uns die Trades noch ein bisschen genauer an. Ein Riesenknaller war sicherlich Chris Paul zu den Phoenix Suns. Ich hatte den Trade ja schon erwartet. Da gab es schon einige Gerüchte. Ich habe sogar im letzten Pod in der Mockdraft-Folge ein bisschen über den Chris Paul-Trade gesprochen gehabt. Auch, dass ich denke, dass Kelly Oubre und Ricky Rubio reingehen müssten, dass man dann überlegen müsste, ob man noch irgendeinen Pick mitgibt. Und so kam es jetzt im Endeffekt auch. Also All-NBA-Spieler, der Point Guard Chris Paul kommt zusammen mit Abdel Nader zu den Phoenix Suns im Tausch gegen Kelly Oubre, Ricky Rubio, Ty Jerome, der jetzt eine relativ enttäuschende Rookie-Saison gespielt hat bei den Suns. Relativ großer Point Guard. Letztes Jahr später First-Round-Pick gewesen. Kam zusammen mit Aaron Baines aus Boston, der Pick. Und Jalen Lecque, der hat bisher nur G-League gespielt, relativ athletisch, aber noch nicht so viele Skills. Weiß nicht, ob er mal ein NBA-Spieler wird, aber solche Spieler können die Thunder auf jeden Fall mal ausprobieren. Und den First-Round-Pick in 2 Jahren, 2022, da ist er aber noch Top 12 geschützt, das finde ich ganz gut, weil erstens hat man den Pick dieses Jahr behalten, den 10. Pick. Ich denke, dass man hier an der 10. Position in dieser Draft noch einen guten Spieler bekommen kann, das hatte ich ja jetzt auch mehrmals gesagt in den letzten Pods, da bin ich ganz gespannt heute Nacht. Es ist auch nicht der Pick in der nächsten Draft, die ja ziemlich gut werden soll auch, sondern eben erst in der übernächsten, und Top 12 geschützt ist im Prinzip, wenn man in die Playoffs kommt oder sie ganz, ganz knapp verpasst, dann muss man den Pick abgeben und dann ist es auch okay, weil dann ist das Ziel eben erreicht worden. Und wenn man sie nicht schafft, wenn man einigermaßen schlecht ist, aus welchen Gründen auch immer, Chris Paul ist verletzt oder doch alt geworden oder was weiß ich, dann darf man den Pick behalten und muss ihn erst 2023 abgeben, da ist er immer noch Top 10 geschützt, 2024 Top 8 geschützt und dann 2025 wäre er komplett ungeschützt, aber ich gehe mal ganz, ganz stark davon aus, dass der 2022 oder 2023 dann zu den Thunder geht. Also ist schon nicht wenig, was die Suns jetzt abgegeben haben. Sam Presti hat immer wieder einen super Job gemacht natürlich. Hat ja im Prinzip Chris Paul für Westbrook bekommen und dann noch Picks dazu. Jetzt hatte Chris Paul die bessere Saison als Westbrook, war auch fitter als Westbrook. Glaube ich nur ein Spiel ausgesetzt oder so. Und Westbrook war ja immer wieder verletzt und dann in den Playoffs auch. Also wer da die bessere Saison hatte, das ist eigentlich gar keine Frage. Und jetzt schaut mal, wo die Thunder jetzt mit Chris Paul hingekommen sind. Ja, sie haben jetzt ein gutes Paket zurückbekommen. Letztes Jahr auf Platz 6 im Westen gewesen und die Rockets in ein 7. Spiel gezogen. Also die hatten eine richtig gute Saison und konnten den Fans da noch was bieten. Und für die Rockets lief es ja überhaupt nicht gut. Und jetzt will Westbrook getradet werden, ja, nachdem die Rockets so viel für ihn gezahlt haben und ihn anscheinend auch gar keiner will. Ich meine, wer will Westbrook jetzt? Also hat abgebaut, verletzungsanfällig, super teurer Vertrag, einer schlechtesten Verträge der ganzen NBA. Und jetzt kommt der Typ auf die Idee, einen Trade zu fordern. Ziemlich uncool gelaufen für die Rockets und jetzt halt noch Harden ja auch, aber das ist wieder ein anderes Thema. Schauen wir mal, was daraus wird. Und jetzt, wie gesagt, haben die Thunder, hat Sam Presti, der Manager der Thunder, hier noch so ein super Paket abstauben können. Bei Kelly Oubre und Ricky Rubio, also wenn die Thunder jetzt halt komplett im Rebuild sind, dann können sie ja doch überlegen, ob sie die noch weiter schicken wollen. Oubre wird nächstes Jahr Free Agent, der wird dann wahrscheinlich eher nicht bei so einem Rebuilding-Team bleiben, außer sie bezahlen ihn krass über, aber es kann ja auch nicht in ihrem Interesse sein eigentlich. Deswegen können sie schauen, ob die noch jemand haben möchte jetzt in dieser Offseason oder zur Deadline. Ty Jerome, wie gesagt, kann man mal noch schauen, was da noch so kommt von ihm. Genauso mit LeQue und dann halt der Pick wahrscheinlich in 2 Jahren. Das ist schon sehr, sehr, sehr guter Gegenwert für einen ziemlich alten Spieler wie Chris Paul. Und man darf halt auch nicht vergessen, Chris Paul ist ziemlich teuer. hat auch einen der höchsten Verträge der gesamten NBA. Der geht jetzt noch diese und die kommende Saison. Und wie gesagt, bei allem Respekt für das, was die Thunder geliefert haben jetzt in der letzten Saison. Gallinari ist jetzt Free Agent. Chris Paul war jetzt im absoluten Wert hoch. Den musste man jetzt traden, bevor er noch älter wird oder sich dann vielleicht doch noch verletzt. Und deswegen war das jetzt der perfekte Moment für Sam Presti hier, den Abzug zu drücken. Wie gesagt, ich bin sehr traurig, dass Kelly Oubre nicht mehr im Jersey der Suns auflaufen wird, vor allem weil er auch massiv daran beteiligt war, an dieser Valley Boys Geschichte. Das war irgendwie seine Idee zusammen mit DeAndre Ayton. Und jetzt haben die Suns endlich ein Jersey, wo The Valley draufsteht und das sehr, sehr schick ist auch. Und das wird jetzt niemals tragen, leider. Ricky Rubio, auch ein super Spieler und total sympathischer Typ. Ich mag ihn sehr, sehr gern. Aber Chris Paul kann halt leider alles, was Ricky Rubio kann und kann das meiste auch noch besser und kann dann auch noch mehr. Er ist immer noch einer der besten Guard Defender der Liga, einer der besten Passer, einer der besten Shooter aus der Mitte. Ein sehr guter Dreischütze, was er halt viel besser kann als Rubio. Einer der intelligentesten Spieler überhaupt. Er wird nicht umsonst Point Guard genannt, also einer der besten Point Guards aller Zeiten. Jetzt nicht, was den Teamerfolg angeht, er war noch nie in den Finals, geschweige denn den Titel gewonnen. Aber das war Steve Nash auch nicht. Und die beiden kann man schon im selben Atemzug nennen, natürlich auch, wenn Chris Paul auch nie MVP war. Aber einfach so vom Niveau, auf dem sie das Spiel betreiben, sind die schon sehr, sehr vergleichbar. Und ich freue mich drauf, einfach so einen guten Point Guard wieder zu haben. Ich denke, alle Spieler der Suns werden von Chris Paul profitieren. Spielerisch, das wird super für DeAndre Ayton. Er wird einige leichte Punkte bekommen, wenn man mal überlegt, dass DeAndre Jordan fucking All-NBA-Player war, neben Chris Paul auf dem Feld. Devin Booker wird es noch einfacher haben als bisher. Und er kann den halt auch noch ein bisschen Scoring abnehmen. Das konnte Ricky Rubio halt eher nicht so. Ich denke, die Suns werden nächstes Jahr einen Playoff-Push machen. Ich will jetzt noch nicht sagen, sie kommen sicher in die Playoffs. Dazu ist der Westen einfach zu gut. Da müssen wir zwar noch schauen, wie die Offseason für die Suns und auch für alle anderen Teams im Westen noch so läuft, aber die haben auf jeden Fall hier einen riesigen Schritt nach vorne gemacht. Abdel Nader müssen wir mal schauen. Wings kann man nie genug haben. Da haben die Suns jetzt gerade auch nicht so viele und haben jetzt 4 Spiele abgegeben und 2 zurückbekommen. Von daher denke ich schon, dass er es in den Kader reinschaffen kann. Also unterm Strich bin ich zufrieden mit dem Trade. War nicht ganz billig, aber das ist jetzt schon ein wichtiger Schritt für die Suns, um endlich mal ernsthaft um die Playoffs mitzuspielen, um die jüngeren Spieler auch weiterzuentwickeln, Winning Culture zu entwickeln. Ja, Devin Booker, DeAndre Ayton, Mikal Bridges, die spielen jetzt alle in dem Team, wo es wirklich mal um was geht und ich denke, die können alle noch viel von Chris Paul lernen. Und wenn er dann in 2 Jahren vielleicht wieder weg ist, wenn sein Riesenvertrag dann endlich ausgelaufen ist, dann ist Devin Booker immer noch erst 26 Jahre alt. Der ist vor wenigen Wochen erst 24 geworden. Klingt unglaublich, aber ist so. Und dann können die Suns sich neu orientieren, aber bis dahin werden sie einen großen Schritt nach vorne gemacht haben, die ganzen Spieler und als Team. Und das war hier das Ziel und dafür haben sie jetzt nicht allzu viel abgegeben. Ja, wie gesagt, Kelly Oubre wäre nächstes Jahr ausgelaufen. Es ist ein Riesen-Upgrade über Ricky Rubio, Lequeo und Jerome kann ich den Abgang verkraften und der Pick wird nicht allzu hoch sein. So, der nächste Kracher war, und das war im Gegensatz zum Paul Trade sehr unerwartet, Jrue Holiday gegen Eric Bledsoe und George Hill und ein Haufen Picks. Wie gesagt, der diesjährige Pick der Pacers, das ist Nummer 24 und 2024 dürfen die Pelicans den First-Round-Pick mit den Bucks tauschen, wenn sie das mögen. Das heißt, wenn der Bucks besser ist, weil sie schlechter sind als die Pelicans 2024, dann dürfen sie tauschen. 2025 ungeschützter First-Round-Pick, den bekommen die Pelicans auf jeden Fall. 2026 wieder Swap-Right, also Tauschrecht. 2027 noch ein ungeschützter Pick. Also 3 First-Round-Picks safe, der diesjährige von den Pacers. 2 ungeschützt auf jeden Fall, sind zwar erst in 5 bzw. 7 Jahren, aber ungeschützte Picks insofern der Zukunft. Selbst wenn sie Giannis jetzt behalten, der ist 2027 halt auch schon 33. Also das wird noch interessant. Also über diesen Pick werden wir die nächsten Jahre noch öfter mal sprechen, genauso wie wir jahrelang über die Picks der Nets gesprochen haben, die Celtics damals bekommen haben für Garnett, Pierce und Co. Aber die Bucks standen unter Zugzwang. Die mussten das jetzt machen. Giannis hat ja neulich in einem Interview in Schweden war das, glaube ich, auch nochmal gesagt, ja, ich würde sehr gerne in Milwaukee bleiben, würde ja gerne meine Karriere beenden oder irgendwie sowas, wenn sie jetzt halt die richtigen Moves machen und ein paar Tage später kommt halt dieser Move. Also da muss er nur eins und eins zusammenzählen, das ist klar, sie wollen gerne, dass Giannis jetzt vielleicht schon sogar seine Supermax-Extension unterschreibt. Das kann er noch machen, bis die Saison beginnt, am 22., also bis zum 21. Dezember. Ist das noch möglich? Und das wollen sie jetzt hier halt so ein bisschen forcieren, indem sie hier ihm noch einen Co-Star reinholen mit Jrue Holiday. Der Trade wurde ja sehr kontrovers jetzt diskutiert. Viele haben gesagt, total übertrieben, haben das mit dem Paket, das die Lakers für Anthony Davis abgegeben haben, verglichen und so. Viel zu teuer, so gut ist Jrue Holiday nicht und die Bucks verkaufen ihre gesamte Zukunft und so weiter. Ja, es ist teuer, aber ich finde, sie mussten diesen Trade hier jetzt machen und ich glaube auch, dass Holiday auf jeden Fall ein Upgrade gegenüber Bledsoe und George Hill ist. In der Regular Season vielleicht nicht mal unbedingt, weil da haben die Bucks ja sowieso schon gerockt. Aber in den Playoffs war Bledsoe halt so abnormal mies die letzten 2 Saisons. Das ging echt auf keine Kuhhaut mehr. Ich habe auch auf Twitter geschrieben, also wenn ich Giannis wäre, dann wäre er auf meinem Zettel mit Forderungen, dass ich unterschreibe, ganz oben drauf gestanden. So leid es mir tut, ich bin eigentlich ein großer Eric Bledsoe-Fan. Ich habe den gefeiert, als er in Phoenix war. Ich habe mir ein Jersey von dem geholt und alles, aber der ging einfach gar nicht in den Playoffs. Hat nichts mehr getroffen, hat sich nicht mehr getraut zu werfen, hat auf einmal schlecht verteidigt, vor allem die Defense richtig kacke. Der war einfach nicht mehr spielbar, ja. Als eigentlich drittbester Spieler dieses Teams wahrscheinlich oder viertbester. Mit dem konntest du keinen Titel gewinnen. Also das ging nicht, der musste weg. Sein Trade-Wert, habe ich auch diskutiert jetzt ein bisschen, war negativ aus meiner Sicht. Der verdient zwischen 16 und 18 Millionen die nächsten Jahre und sein Deal geht noch mindestens 2 Jahre. Hat dann im letzten Jahr nur einen teilweise garantierten Vertrag, diese 19 Millionen, aber den hätte jetzt eigentlich niemand genommen. Allein das ist wahrscheinlich schon diesen Pick der Pacers jetzt wert ungefähr. Auch George Hill, ja, hat solide gespielt letztes Jahr, hat sich da nochmal gesteigert, aber ist halt auch schon weit über 30 und verdient an die 10 Millionen. Ich weiß jetzt auch nicht, ob er wirklich viel Trade-Wert gehabt hätte. Und New Orleans braucht diese Spieler halt eigentlich nicht. Bledsoe ist auch älter als Holiday, zwar nur geringfügig, aber halt ein bisschen älter. Bledsoe wird in wenigen Tagen jetzt im Dezember schon 30, Holiday nächstes Jahr dann. Aber wie gesagt, Holiday ist einfach spielerisch so ein Upgrade, ich denke vor allem in den Playoffs, weil er ist ein besserer Shooter als Bledsoe, hat über die Karriere die bessere Quote, hat letzte Saison eine bessere Quote gehabt, auch ein bisschen mehr Dreier genommen, ist kein Super-Shooter, also ich hätte neben Giannis gerne eigentlich einen Spieler, wo man sich da gar keine Sorgen macht, aber der kam dann noch per Trade von den Kings in Bogdanovic, der lässt sie wirklich fliegen und hat letzte Saison 37-38% getroffen. Also massives Upgrade hier, was das Shooting angeht und ich hatte Holiday auch als für den besseren Verteidiger unterm Strich als Eric Bledsoe. Besserer Team-Defender, da hat Bledsoe wirklich teilweise richtig mies verteidigt in den Playoffs und On-Ball, Bledsoe ist einer der besten Pick-and-Roll-Verteidiger, aber Holiday steht ihm da jetzt auch nicht so viel nach und er ist auch der vielseitigere Defender, dadurch, dass er ein bisschen größer und länger ist, kann er eben auch Flügelspieler ganz effektiv verteidigen. Das kann Bledsoe nicht ganz so gut. Bledsoe einer der besten Guard-Verteidiger, vor allem On-Ball. Holiday ein bisschen vielseitiger und ein besserer Team-Defender auch, also bessere Shooter, leicht bessere Defender. Ich glaube, dass er in den Playoffs auch mal mehr machen kann, mehr übernehmen kann, mal für ein paar mehr Punkte explodieren. Das haben wir von Bledsoe eigentlich gar nicht gesehen. Das ist aus meiner Sicht gar keine Frage, dass er hier ein riesiges Upgrade darstellt über Eric Bledsoe. Jetzt halt die große Frage, ob es diesen Gegenwert wert war, und dazu müsste man halt erst wissen, was Giannis Antetokounmpo davon hält. Wenn er das jetzt sieht und sagt, jetzt bleibe ich, also egal ob er jetzt verlängert oder dann erst im Sommer, Hauptsache er bleibt, aber wenn er das jetzt tun würde, dann würde natürlich das Management der Bucks gewaltig aufatmen und die ganze Fanbase der Bucks natürlich auch. Aber im Grunde ist es halt alles nichts wert, falls er nicht verlängert, aber ich halte das Bucks Front Office halt schon für so kompetent, dass sie ihn dazu befragt haben, was er davon hält, ob das seine Meinung irgendwie beeinflusst, weil sonst geht man so ein Risiko eigentlich nicht ein, halt hier quasi die gesamte Zukunft zu verkaufen, denn wenn Giannis jetzt geht, also nicht jetzt, sondern im Sommer, und Jrue Holiday wird übrigens auch Free Agent, der könnte auch gehen. Also wenn man mit den beiden nicht irgendwie darüber gesprochen hat, dann wäre das einfach ein unglaublich großes Risiko, was man hier eingeht. Denn wenn Giannis weg ist, dann sind diese Picks natürlich potenziell extrem viel wert. Vor allem in 4 Jahren und dann in 7 Jahren. Also wie gesagt, das ist sowieso ein Risiko, weil selbst wenn Giannis bleibt, wie gesagt, da ist er auch schon 33, dann keine Ahnung, wie gut die Bucks dann noch sein werden. Aber auf der anderen Seite, wenn Giannis jetzt eben bleibt, dann war es es eben durchaus wert. Weil erstens, einen Spieler wie Giannis im Kader zu haben als Franchise-Spieler, man spielt halt jedes Jahr in der Regular Season darum mit, das beste Team zu sein als die letzten Jahre. Das wird in den nächsten Jahren dann wahrscheinlich nicht anders werden. Und man ist jedes Jahr Contender. Und das ist halt sehr viel mehr wert als diese ganzen Picks. Vor allem, wenn dieser Spieler eben da bleibt, dann sind diese Picks halt alle irgendwo zwischen 25 und 30. Und dann ist das jetzt auch nicht so besonders viel Gegenwert gewesen. Ja, die Upside für die Pelicans ist natürlich, dass zumindest die letzten Picks dann besser werden könnten, weil Giannis älter wird, selbst wenn er bleibt, oder dass er jetzt halt doch irgendwie nicht geht, nicht bleibt, das hoffen die Pelicans natürlich. Ansonsten von Seiten der Pelicans ist es natürlich ein Move, der ziemlich gut aussehen könnte in der Zukunft, und allein deswegen ist er das jetzt eben schon wert, weil wie gesagt, Holiday könnte nächsten Sommer dann auch einfach ersatzlos weg sein als Free Agent. Er passt ja nicht so ganz in die Timeline jetzt rein mit seinen Williamson und den ganzen anderen jüngeren Spielern, Ingram, den man jetzt vielleicht hält als Restricted Free Agent, davon gehe ich aus. Lonzo mit den Rookies, die jetzt wieder reinkommen, da hat Holiday von Anfang an nicht so ganz mit reingepasst, und da kann ich schon verstehen, dass man so ein Angebot jetzt hier natürlich annimmt, selbst wenn man dafür Eric Bledsoe aufnehmen muss, der aus meiner Sicht halt ein Downgrade ist, aber mal sehen, was der da jetzt noch reißen kann. In New Orleans, George Hill ist ein solider Spieler, aber wie gesagt, der wird es die nächsten Jahre der Pelicans auch nicht irgendwie besonders beeinflussen können, weil er auch einfach schon sehr viel älter ist als der restliche Core. Vielleicht können sie den dann auch bei Gelegenheit weiter traden. Also wie gesagt, ich kann mir fast nicht vorstellen, dass die Bucks das gemacht haben ohne irgendeine Form von Input von Giannis Antetokounmpo. Ich habe auch auf Twitter mal eine Umfrage gemacht, wie die Leute das jetzt sehen nach den Moves, ob er tendenziell verlängert bei den Bucks. Und die meisten sehen es noch ziemlich skeptisch. Also 46% sagen, es ist jetzt safe, dass er verlängert. 20% sagen, das reicht noch nicht. Also, dass in der Offseason noch mehr passieren muss. Und 20,6% sagen, er wird sicher Free Agent 2021 oder so unter gar keinen Umständen verlängert wird. Und 13% haben gesagt, keine Ahnung. Das heißt, nicht mal die Hälfte der Leute, die hier abgestimmt haben, sagen, dass es jetzt safe ist. Und das kann ich mir nicht so ganz vorstellen, dass die Bucks das gemacht haben, ohne irgendeine Form von einer Zusage von Giannis bekommen zu haben. Das wäre schon extrem riskant. Dann weiß ich nicht, ob sie diesen Deal auch schon zu diesem Zeitpunkt der Offseason gemacht hätten, noch vor der Draft. Aber andererseits muss man halt auch immer bedenken bei sowas. General Manager schauen immer eher, dass sie die Gegenwart priorisieren, und was in 5 oder 7 Jahren ist, das interessiert die oft eben dann nicht so sehr, weil wer weiß, ob die in 5 oder 7 Jahren überhaupt noch da sind. Also, dass die Picks 2025 und 2027 dann ungeschützt nach New Orleans gehen, das interessiert das aktuelle Management vielleicht nicht mehr, und dann riskiert man jetzt vielleicht doch alles, um eben Giannis Antetokounmpo zu halten, selbst wenn man da noch keine Rückversicherung in irgendeiner Form bekommen hat. Noch zum Deal mit den Kings. Bogdanovic per Sign and Trade, so für 15 Millionen pro Jahr, wird der unterschreiben. Auch ein bisschen witzig, dass das jetzt schon sicher scheint, weil die Free Agency theoretisch ja erst am Freitag losgeht. Aber gut, man hat sich hier anscheinend schon geeinigt. Im Gegenzug gehen Dante DiVincenzo und Wilson Chandler rüber zu den Kings. Justin James wurde noch reingeschmissen von den Kings aus Salary-Matching-Gründen, und Ersan Ilyasova, die Teamoption seines Vertrages, wurde jetzt gezogen, damit eben das Gehalt, das von den Gehältern hinkommt, weil Bogdanović, wie gesagt, jetzt ungefähr 15 Millionen verdienen wird. Da hätten DiVincenzo und DJ Wilson alleine nicht gereicht. Also die Bucks bekommen hier, wie ich es vorhin schon erwähnt habe, einen sehr guten Shooter. Ein Spieler, der auch ein bisschen was auf der Dribble machen kann, der defensiv engagiert ist, aber halt da auch nicht zum Besten der NBA gehört. Aber ich denke, dass er jetzt auch kein massives Minus sein wird. Sein Shooting ist extrem wichtig in der Starting Five der Bucks jetzt. Das Bucks-Team ist ja jetzt auch ziemlich dünn. Die hatten ja einige Free Agents und haben jetzt eben zwei Trades gemacht, wo sie mehr Spiele abgegeben haben, als sie zurückbekommen haben. Einmal 2 für 1 und jetzt nochmal 3 für 2. Ich weiß nicht, ob sie Justin James behalten werden. Und dadurch, dass sie jetzt einen Trade gemacht haben, sind sie jetzt auch hard capped und haben jetzt eben nur noch relativ wenig Geld übrig, bis sie am Hardcap sind, also für die Leute, die sich jetzt nicht so auskennen im CBA. Es gibt ein paar Transaktionen, wenn man die durchführt, dann darf man danach nicht über eine bestimmte Summe kommen an Gehältern, dann hat man eben einen harten Salary Cap. Ansonsten ist es ja so, dass man über bestimmte Exceptions und so viel ausgeben kann, wie man möchte eigentlich, nur dass es halt dann sehr teuer werden kann mit der Luxussteuer. Das kann den Bucks jetzt nicht passieren, denn sie dürfen durch diesen Sign and Trade einfach nicht so viel ausgeben und haben jetzt nur noch, ich glaube, ungefähr 12 Millionen für 6 Roster-Spots. Das heißt, sie können nicht mehr viel mehr als Minimumverträge vergeben, um die Bank hier aufzufüllen. Aber obenrum sind sie jetzt halt schon ziemlich stark. Sie haben noch Giannis, sie haben noch Brook Lopez und Chris Middleton natürlich. Der ganze Frontcourt ist noch am Start und dazu jetzt eben noch Bogdanović und Jrue Holiday. Und Bogdanović passt da jetzt ziemlich gut rein. Der ist auch schon 28, das haben viele vielleicht nicht auf dem Schirm, weil er als relativ alter Rookie erst rüber kam dann aus Europa. Das heißt, der wird jetzt seine Prime da in Milwaukee verbringen. Und Dante DiVincenzo ist noch deutlich jünger. Der ist zwar auch schon fast 24, weil er ein ziemlich alter Rookie war. Hat aber, glaube ich, noch ein bisschen Upside. War nicht der Shooter, der Bogdanović ist. Ist ein besserer Defender, ist auch athletischer als er. Aber ich denke, jetzt für die nächsten paar Saisons ist Bogdanović auf jeden Fall ein Upgrade. Für die Kings ist es ganz cool, weil ihr Kern eigentlich noch ein bisschen jünger ist. Mit Bagley, Fox und dem Rookie, den sie jetzt heute Nacht ziehen werden. Mit Ilyasova können sie nicht viel anfangen. Der musste halt rein aus Salary-Gründen. DJ Wilson, ja, kann man mal noch ausprobieren, ob er vielleicht noch ein solider Rotationsspieler werden kann. Bei den Bucks hat er ja zuletzt auch keine Rolle mehr gespielt im Playoffs, eigentlich gar keine Einsatzzeit mehr gesehen. Von daher auch wieder ein guter Deal für die Bucks. Solides Gehalt für Bogdanović, das ist er schon wert. Und DiVincenzo hat, wie gesagt, aus meiner Sicht ein bisschen mehr Upside vielleicht noch als Bogdanović, aber darauf können die Bucks jetzt halt nicht warten. Die brauchen hier gleich Spieler, die Giannis zum Bleiben überzeugen und mit denen sie in der jetzigen Saison, solange Giannis auf jeden Fall noch da ist, direkt um die Championship mitspielen können. Und das ist ihnen gelungen. Aus meiner Sicht haben sie sich jetzt verbessert durch die 2 Trades, auch wenn der Holiday-Trade teuer war. Sie mussten hier jetzt quasi all-in gehen, weil wenn sie Giannis verlieren, dann verlieren sie alles. Sie können nicht auf irgendwelche Free Agents hoffen, denn die Bucks waren noch nie eine Free Agency-Destination. Capspace haben sie ja auch sowieso nicht. Deswegen, Giannis ist einfach von unschätzbarem Wert für diese Franchise. Und deswegen haben sie jetzt hier halt alles getan, um ihn zu halten. Und wenn sie das jetzt geschafft haben, dann war es das im Endeffekt wert. Und dann sind die Picks auch, wie gesagt, eher nicht so gut in den nächsten Jahren. So, 2 Trades gab es noch. Wie gesagt, Robert Covington für Trevor Ariza. Die verdienen ungefähr gleich viel. Covington ist ein Upgrade gegenüber Trevor Ariza, weil er deutlich jünger ist. Ein sichererer Schütze, auch ein stärkerer Defender. Jetzt gar nicht mal unbedingt on-ball, aber vor allem als Team. Defender ist halt unglaublich wertvoll, auch kann als Rim Protector aushelfen, hat bei den Rockets ja zuletzt quasi den Rim Protector auch gegeben, ziemlich erfolgreich, und die Blazers haben unbedingt ein Upgrade in Defense gebraucht. Mir hätte es gefallen, wenn sie einen besseren On-Ball-Defender für kräftige Flügelspieler hätten, weil das hat in den letzten Playoffs halt eindeutig gefehlt, das hat man auch in der Serie gegen die Lakers gesehen. Gary Trent Jr. ist einfach zu klein, Ariza war gar nicht dabei, aber wäre auch nicht kräftig genug gewesen, wird jetzt auch schon langsam alt. Ich weiß gar nicht, was der jetzt nächste Saison noch reißen wird, ehrlich gesagt. Und ja, Melo ist halt auch einfach richtig mies gewesen in der Defense und ist jetzt auch Free Agent. Und sonst haben sie da halt einfach auch niemanden. Deswegen mal sehen, ob sie so jemanden noch in der Free Agency jetzt irgendwie reinholen können. Aber Covington ist jetzt halt auf jeden Fall mal ein Upgrade gegenüber Ariza. Und dafür haben sie auch gezahlt. Sie haben den diesjährigen Pick der Draft heute Nacht reingeschmissen. Pick Nummer 16. Das ist schon ganz solide für die Rockets. Dann können sie sich da schon aussuchen, wen sie haben wollen als Rookie in der nächsten Saison. Und dann kriegen sie noch einen First Rounder 2021. 2021. Der ist Lottery geschützt. Das heißt, wenn die Blazers in die Playoffs kommen, dann bekommen die Rockets den. Und wenn nicht, dann dürfen die Blazers den behalten. Das ist auch solide. Was die Rockets noch mit Ariza anfangen können, hängt halt zum einen davon ab, was er jetzt noch leisten kann. Und zum anderen, wie die Teamambitionen überhaupt aussehen, jetzt nachdem Westbrook und Harden einen Trade gefordert haben. Also mich würde es wundern, wenn sie Westbrook losbekommen, ehrlich gesagt. Da gibt es jetzt zwar Gerüchte, ihn gegen andere Spieler mit schrecklichen Verträgen zu tauschen, zum Beispiel gegen John Wall. Mal sehen. Ich weiß nicht, wenn die Wizards jetzt John Wall gegen Westbrook tauschen, dann ist es für mich eigentlich eher ein Zeichen dafür, dass John Wall auch durch ist. Und dann haben die Rockets da auch nicht so viel davon, weil die verdienen ungefähr gleich viel über die nächsten 3 Jahre. Zwei der schlechtesten Deals der gesamten Liga. Ich hatte ja mal einen Westbrook für Black Griffin Deal hier im Pod schon vorgeschlagen. Aber da würde das eigentlich ähnlich aussehen. Und ansonsten, ich weiß einfach nicht, wer Westbrook nehmen würde. Da gibt es Gerüchte bei den Knicks. Aber das wäre genau der falsche Move. Typisch Knicks zwar, aber das wäre wirklich übel, wenn das neue Front Office jetzt genau da weitermacht, wo die Knicks die letzten 20 Jahre schon waren. Sich irgendwelche überbezahlten und älteren Spieler, die es einfach nicht mehr bringen, reinzuholen, anstatt einfach mal vernünftig aufzubauen. Das wäre einfach Quatsch. Die Hornets stehen auch im Raum, aber da ist eigentlich im Prinzip dasselbe Thema, sollten sie auch nicht tun. Und es gibt eigentlich kein Team, wo man so wirklich einen Case machen kann, dass es sinnvoll ist, Westbrook zu holen. Ich habe ja vor einem Jahr schon den Trade kritisiert, dass die Rockets ihn sich reingeholt haben. Ich meine, im Nachhinein ist rausgekommen, dass Chris Paul wohl weg wollte und gegen irgendwen musste man ihn anscheinend traden. Aber dass das in Houston nicht unbedingt was wird, das hat mich jetzt nicht überrascht. Und vor allem halt mit diesem Vertrag und dann auch noch Picks für abgeben und so. Das habe ich damals schon massiv kritisiert hier im Podcast. Und das hat sich jetzt hier leider auch bewahrheitet für sie. Was aus James Harden wird, mal sehen, ist natürlich jetzt suboptimal für Houston. Das bekannt ist, dass er irgendwie nur zu den Nets möchte, die ja jetzt auch nicht die super jungen Talente haben. Die könnten natürlich auch alle Picks der nächsten Jahre abgeben. Aber ich denke, damit hat sich Harden jetzt auch keinen Gefallen getan, dass es schon bekannt geworden ist. Denn wenn die Wunschdestination mal bekannt ist, dann macht es meistens nicht einfacher. Der hätte vielleicht einfach die Klappe halten sollen und das die Rockets intern regeln lassen. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Ist halt die Frage, jetzt deutet es schon darauf hin, dass sie jetzt Covington abgegeben haben. Denn ich habe jetzt auch schon die Meinung gelesen, dass die Rockets ja mit Ariza im Prinzip so weitermachen könnten wie bisher und halt diese beiden Picks eingesackt haben. Aber ich glaube es eigentlich nicht, weil irgendwann wird jetzt Ariza auch langsam mal abbauen. Hat er ja eigentlich ehrlich gesagt auch schon. Also der kann Covington aus meiner Sicht eigentlich nicht anständig ersetzen. Ist ein Downgrade. Und für mich deutet es eher darauf hin, dass man hier sich an 16 jetzt schon mal einen Rookie reinholen möchte und dann eben mit den Assets, die man für Harden mit Sicherheit bekommt. Die Frage ist nur was und von wem und wie viel und wann, dass man damit dann halt irgendwie aufbauen möchte, denn eigene Picks sind ja, wie gesagt, leider auch nicht so viele da, weil man die halt schon für Westbrook nach OKC geschickt hat. Also solider Deal aus meiner Sicht, sinnvoller Deal für beide Seiten, Upgrade für Portland und für Houston in der Situation. Sicherlich auch das Richtige. Letzte Deal hatte ich ja vorhin auch schon gesagt, die Knicks haben nach oben getradet gegen den First-Rounder der Jazz von 27 auf 23 und dafür noch den 38. Pick abgegeben. Klingt auch erstmal sinnvoll, denn die Knicks brauchen halt so viel Talent wie möglich und wenn sie 4 Spots früher draften können, dann ist die Chance halt noch höher, dass da jemand da ist, den sie gerne haben, als wenn 4 andere Teams in der Zwischenzeit auch noch ausgewählt haben. Das lässt sich natürlich dann nach der Draft heute Nacht ein bisschen besser bewerten, wenn man sieht, wen sie mit diesem Pick dann letztendlich gezogen haben, ob es auch ein Spieler ist, der höchstwahrscheinlich halt in der Range weiter unten nicht mehr da gewesen wäre. Von Seiten der Jazz finde ich es eigentlich auch ganz sinnvoll, denn die haben einen verdammt dünnen Kader und wenn sie da halt 2 Rookies reinholen können, dann ist die Chance höher, dass da einer dabei ist, der ihnen in der kommenden Saison vielleicht schon irgendwie hilft und dann haben sie eben schon 2 Roster-Spots irgendwie ausgefüllt. Deswegen sieht auch nach einem sinnvollen Deal aus. So, das soll es gewesen sein für heute. Jetzt habe ich schon meine ersten Gedanken zu diesen Trades rausgehauen. Sonst hätte ich das alles morgen in dem Pod über die Draft unterbringen müssen. Jetzt haben die Leute bis zur Draft auch noch einen Pod, den sie sich anhören können, wenn die Leute jetzt noch wach sind und Pods hören. Der Rest dann ansonsten morgen. Der Pod war jetzt nicht ganz so lang. Ich denke, ich werde es die nächsten Tage auch so machen und immer, wenn ein paar Deals zusammengekommen sind, eine kurze Folge raushauen, entweder alleine oder ich hole mir einen Gast rein. Sonst sammelt sich nicht so viel an und dann sind die Pods auch hörbarer. Wenn wirklich wieder fast jeden Tag oder jeden Tag was kommt, dann sind es nicht immer so 2-Stunden-Monster wie die ganzen Pods zur Draft, die ich aufgenommen habe. Falls ihr die noch nicht gehört habt, kann ich nur empfehlen. Die sind natürlich jetzt auch, wenn die Picks gemacht wurden, immer noch sehr gut anzuhören, denn unsere ganzen Evaluationen und Scouting-Reports zu den Spielern, die ändern sich ja nicht, bis sie ihr erstes Spiel in der Liga gemacht haben. Trotzdem gibt es natürlich morgen Pod, denn wenn die ganzen Spieler irgendwo gelandet sind und ich bin mir sicher, es gibt auch noch mal ein paar Trades in der Draft-Nacht nachher, dann muss man das natürlich natürlich auch alles nochmal ein bisschen besprechen und einordnen. Ich habe schon Bock drauf, ich bin mega hyped. Tobi ist jetzt auch in der Zwischenzeit angekommen. Ich habe vorhin den Pod kurz pausiert, der sitzt jetzt hier schon neben mir. Wollte aber nicht mitmachen im Pod, denn seine Expertise ist ja das, was heute Nacht passiert. Die Draft und die ganzen Talente, die reinkommen und nicht unbedingt die NBA-Trades. Aber wahrscheinlich hören wir seine Stimme dann morgen hier nochmal im Pod. Ich weiß noch nicht, ob wir direkt nach der Draft aufnehmen. Ich denke mal eher nicht, denn wie gesagt, ich bin eigentlich ziemlich durch und werde jetzt wahrscheinlich die Draft eher ein bisschen entspannter verfolgen und dann brauche ich erstmal eine Mütze Schlaf. Aber morgen, denke ich mal, bevor Tobi dann wieder Richtung Leipzig abreist, werde ich ihn hier mal noch vors Mike zerren. Alles klar, dann vielen Dank fürs Zuhören. Danke nochmal an alle Supporter, die dazugekommen sind. Viel Spaß bei der Draftnacht, wenn ihr den Pod jetzt noch heute Abend hört, am Mittwochabend. Und ansonsten wünsche ich euch einen guten Start in den Tag.